Also die Grenzen der Diskussion, die hier im Spiel sind, die sind zum Teil eben nicht bestimmbar, weil es sich um eine politische Diskussion handelt und nicht unbedingt um eine Vernunftdiskussion. Wer heute, und das finde ich höchst interessant, es ist übrigens mit den Zügen so, in Deutschland fahren die Züge nicht pünktlich, in Italien schon. In Italien fahren die Züge auf dem, als ich ein Student war, war es genau umgekehrt, da gab es keinen Zug in Italien, der nicht eine halbe Stunde verspätet war. Heute hat sich das geändert. In Italien haben wir eine hocheffiziente, technologisch weit fortgeschrittene Gesellschaft, die in Bologna zum Beispiel mit dem sogenannten Smart Citizen Wallet sagt, das ist die Zukunft Europas. Also wir brauchen den intelligenten, partizipierenden Bürger. Das ist das eigentliche Identitätsnarrativ, das den Deutschen, den Polen, den Italienern miteinander verbindet. Alle sind gleich und alle werden nach ihrer Tugend, der Begriff der Tugend in Italien sehr wichtig, in der Philosophie bewertet. In Bologna haben wir das italienische Vorzeigesystem. Dort werden sie überwacht, wenn sie Müll trennen, wie sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Und sie kriegen dafür eine ganze Reihe von Belohnungen. Zum Beispiel in Bologna gibt es wenig Parkplätze. Was, sie haben sich 2 Jahre gut benommen, aber ihr Nachbar hat 20 Punkte Abzug. Sie kriegen den Parkplatz. Er hat jetzt keinen Parkplatz mehr, Sie haben ihn. Ist das toll? Ja, natürlich ist das toll, weil es gerecht ist. Ja, zumindest, wenn Sie die Parameter kennen, die jetzt die künstliche Intelligenz vorgibt. Das heißt, wir haben eine Umwandlung des Rechtsstaats zum Belohnungsstaat. Und das erscheint sehr vielen Menschen attraktiv. Nun, wenn wir das alles zusammenfassen und natürlich wachsen dann aber auch natürlich die Informationsdaten über Sie. Es gibt riesige Datenmengen, für die wir noch gar keine Speicher haben. Denken Sie nur an Deutschland. Ich bräuchte dann quasi ein detailliertes tägliches Verzeichnis all dessen, was Sie machen, oder jedenfalls eines großen Teils dessen, was wir gemeinschaftlich nicht ausschließen, von jedem von Ihnen in einem zentralen Computer. Das kann ich nicht leisten. Also hier setzen wir jetzt, wenn ich wir sagen darf, als öffentliche Politik, jene, die das befürworten, auf Blockchain, also auf dezentrale Speicherungsmechanismen, sonst werden sie dieser Datenmenge nicht her. Aber das geht. Wir haben zum Beispiel in Italien eine nationale Blockchain-Kommission, die das ausgerechnet hat. Das ist kein Problem. Wir können das machen und brauchen dazu auch keine großen Supercomputer. Das heißt, die Details werden sich richten. Und wenn Sie hier sehen, was dann China dazu sagt, China hat gesagt, bei uns funktioniert das bestens, macht ihr das auch, macht es nach eurem Bilde, es gibt keinen intransparenten Algorithmus, wir werden dadurch näher zusammenwachsen und wenn wir beide künstliche Intelligenzgesellschaften sind, dann wird das sogar geopolitisch für Entspannung sorgen, weil wir uns dann an gemeinsamen Maßstäben orientieren können. Sie sehen also, das ist ein komplexes Thema und das schließe ich hiermit ab. Ich wollte eigentlich nur fragen, wohin geht jetzt die europäische Identitätsdebatte? Und ich bin sicher, die Fragen, die heute Krischer aufgeworfen hat, bleiben zentral. Diese Fragen sind in unserer DNA und die werden weiter wirken. Aber ich beobachte, und das ist auch die Befürchtung der führenden europäischen Politiker nach den letzten Wahlen, dass wir ein System haben, das hart an der Grenze seines Auseinanderfallens besteht. Und mir erzählt hat, dass also die Franzosen große Befürchtungen haben, dass wenn wir jetzt nicht entscheidende Maßnahmen treffen, die in irgendeiner Weise systemübergreifend, nationübergreifend für Zusammenhalt sorgen und künstliche Intelligenz könnte das darstellen, dass das europäische Projekt wirklich an der äußersten Grenze seiner Belastbarkeit jetzt angekommen ist mit diesen Bürgerdaten, die wir in den Wahlen und auch in anderen Symptomen erkennen. Und die Frage ist eigentlich heute für viele, wollen wir diese Verschiebung traditioneller Identitätskonstrukte in die technologische Ausweichdimension? Und die Verführung ist groß, das kann ich Ihnen verraten, wenn Sie im Europäischen Parlament sind, als junger Parlamentarier. Es ist nicht so verführend, wie zu sagen, Technologie schafft neutrale Gleichheit und Vergleichbarkeit und Integration zwischen allen Bürgern. Wollen wir das wirklich oder wollen wir uns weiterhin mit den tiefen, umfassenden, fundamentalen Identitätsfragen beschäftigen, die Grisha aufgeworfen hat, die das Rückgrat bilden, auch des Fortschritts aus meiner Sicht. Und die eigentliche Frage für die kommenden Jahre, und damit schließe ich ab, ist eine europäische Identität in einer künstlichen Intelligenzgesellschaft überhaupt möglich? Eines muss ich Ihnen sagen, und das ist meine Erwartung, ich bin der ultimative Optimist, Christian weiß das und Christine. Das heißt, ich setze darauf, dass hier ein Aufwachen stattfindet und dass wir die Entwicklung zwar nicht umkehren können, aber dass wir sie verantwortungsvoll gestalten können. Nur die Voraussetzung ist, dass wir sie kennen. Die Frage, die sich aber trotzdem stellt, ist, ob eine europäische Identität in einer künstlichen Intelligenzgesellschaft, die sicher kommen wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die künstliche Intelligenzgesellschaft als einziger Kontinent mit 5-7% der Weltbevölkerung nicht haben werden. Die Frage ist nur, ist dann in einer solchen Gesellschaft eine Identität Europas überhaupt möglich? Und diese Frage stelle ich und uns allen, wenn Sie, wie heute die meisten Theoretiker der Demokratie, davon ausgehen, Algokratie, das heißt die Algokratie, die Herrschaft der Algorithmen, in der Entscheidungsvorbereitung politischen, wie ich sie bei den Bäumen jetzt angesprochen habe, sollen wir die Bäume fällen oder nicht? Wenn die künstliche Intelligenz mir sagt 89% ja, dann habe ich wenig Chancen. Ich müsste Gegenargumente finden, die ähnlich stark sind, was für einen Menschen quasi unmöglich ist. Das heißt, wir müssen einen sehr starken politischen Prozess dann konstruieren, wenn er sich gegenüber der Datenherrschaft wehren will. Und das wird eine große Herausforderung. Bis zu einem gewissen Grad wird die Algokratie also kommen müssen. Und ich möchte gar nicht das Beispiel Chinas nennen, dass sich heute, während wir hier sprechen, lässt sich China in der Außenpolitik von künstlicher Intelligenz beraten, ja, seine eigens dafür entwickeln. In der Außenpolitik, da würden Sie es am wenigsten erwarten. Also China fragt die künstliche Intelligenz, soll ich Taiwan blockieren oder nicht? Ist der richtige Zeitpunkt? Sagt die künstliche Intelligenz 77% jetzt nicht, aber in 2 Jahren. Dann sagen die, ach so, wenn das so ist, dann warten wir noch ein bisschen. China ist auf diesem Punkt, ja, also es ist eine totale künstliche Intelligenzgesellschaft mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Aber auch bei uns werden Teile dieser Mechanismen einziehen. Und wenn Sie sehen, wie viele Befürworter das heute sehen, damit würde ich dann abschließen, dann sagen Sie, weißt du was, Algokratie kann eigentlich eine Chance sein, wenn die Algorithmen die Dinge berechnen, statt große Diskussionen zwischen Meinungen jetzt zu führen, dann hat das doch viele Vorteile. Das ist eine alternative Form. Wir wollen ja eigentlich diese Politiker nicht mehr, die wir bisher hatten. Warum ersetzen wir sie nicht durch Algorithmen? Schlechter kann es ja nicht sein. Ja? Und viele, vor allem junge Menschen, sagen, weißt du was, versuchen wir es mal. Ne? Versuchen wir es mal teilweise und dann schauen wir, was geschieht. Und das finde ich sehr, ja, wie soll ich sagen, diskutabel. Es gibt also Befürworter der Teilalgokratie. Es gibt vor allem heute schon ein liberales algokratisches Manifest. Algokratie ist unausweichlich, aber sie muss liberal sein. Sie wissen, was ich persönlich davon halte, nämlich das ist ein Widerspruch in sich. Also die Philosophen kennen das natürlich sofort, weil sie darauf trainiert sind. Eine liberale Algokratie ist schon dem Begriff nach etwas fast Unmögliches, wenn Sie so wollen, es ist ein dialektisches Konstrukt, dessen Ausgang im Akt liegt, aber nicht in seinen Bestandteilen. Die Frage nach der Freiheit im Altzeitalter der Algokratie wird eine große sein. Wir sprechen von einer postindustriell kodierten Autorität, das heißt, Autorität ist künftig nicht mehr Rechtsstaat, sondern Belohnungsstaat mittels KI. Und abschließend vielleicht noch Beispiele. Wir haben heute Algokratie, die Dubai, Saudi-Arabien springt 100% auf dieses Modell Chinas auf, machen eine kleine Variante. Ich war vor kurzem in Dubai das besuchen. Saudi-Arabien will ein Dubai hoch 2 werden und sonst nichts. Und zum Beispiel in den islamischen Ländern haben sie heute sogar Maschinen, die beantworten Ihnen Glaubensfragen mittels künstlicher Intelligenz. Also hier zum Beispiel in Dubai, wenn Sie eine ganz schwierige Frage haben, wie Sie sich laut islamischem Glauben zu benehmen haben oder was das bedeutet, ein Wort, dann ist nicht mehr ein Berater da wie bisher ein Mensch, der Ihnen das erläutert, ein Gelehrter, sondern die künstliche Intelligenz kann das besser und macht das ohne Fehler. Das heißt, Sie fragen nach Gott, fragen Sie die künstliche Intelligenz. Und das ist nur ein Beispiel für eine Diskussion, die jetzt auch zu uns kommt. Was machen wir mit dieser staatlich kontrollierten, in Zukunft sicherlich auch staatlich mitdiskutierten und politisch mitentschiedenen künstlichen Intelligenz? Und ich möchte Ihnen abschließend, und das ist jetzt das allerletzte, was ich Ihnen zeige, nur noch einmal die Dimension vor Augen führen, um die es sich hier eigentlich handelt. Das Problem ist, und das nehme ich auch auf mich, wir haben keine Ahnung, was geschieht. Ja? Wir müssten hier ein, zwei Tage verbringen, nur zu schauen, was geschieht jetzt eigentlich jetzt, schon während wir hier sprechen. Während wir hier sprechen, kann China ihre Gedanken mit den sogenannten Gehirn-Tragegeräten, wir können darüber reden, wie die funktionieren, sogenannten Motiv haben, das sind sogenannte Brain Wearables, das sind tragbare Enzephalographenhauben, die nicht einmal einen Anschluss brauchen, die ihre Gehirntätigkeit in Echtzeit ausliest. Diese Gehirnhauben, die sozusagen ihre Gehirnaktivitäten auslesen, müssen heute in China Fließbandarbeiter, Lokomotivführer, andere Berufe, wo es keinen Raum für Fehler gibt, automatisch während ihrer Arbeit tragen, damit antizipativ Depression und Konzentriertheit herausgelesen wird. Und China macht das per sozusagen Verordnung. Könnte ich Ihnen auch zeigen, aber dafür ist nicht darauf. Und was da geschieht und was wir heute können mit künstlicher Intelligenz, nur um Ihnen noch einmal die Tragweite auch dieser politischen Diskussion, wohin geht eigentlich unsere Wertediskussion, zu zeigen, zeige ich Ihnen einmal, was künstliche Intelligenz heute schon an ihren Gedanken herauslesen kann. Und wir sind hier ganz kurz davor entfernt, dass künstliche Intelligenz ihre Gedanken visualisieren kann. Und dieses Video, das auf dem World Economic Forum gezeigt wurde, schon vor zwei Jahren bitte, das ist eine Steinzeit in der technologischen Entwicklung, zeigt, sie haben ein Gerät auf, das kostet am Markt $199. Das benutzen zum Beispiel Videospieler sehr viel im professionellen Videospielbereich. Ist also billig, das ist eine sogenannte Votivhaube, das heißt, das setzen sie auf und die liest dann in Echtzeit ihre Gedanken aus. Wenn sie das heute mit einem chinesischen Gerät, das in China erlaubt ist, in Frankreich wurde es gebannt, in Deutschland ist es noch nicht entschieden, verbinden, dann sehen Sie auf der einen Seite, was an Bildern was der Proband sozusagen, der Mensch, der diese Haube aufhat, an Bildern in seinem Gehirn aufnimmt, und Sie sehen rechts, was die künstliche Intelligenz herausliest, was die Person sieht. Das heißt, das ist ein Dechiffrierapparat von Bildern in Ihrem Gehirn. Also links das Bild, das der Proband dann sieht, und rechts, was die künstliche Intelligenz konstruiert. Ja, die Frage, die sich daraus ergibt, ist klar, wollen wir diese Gesellschaft, wollen wir in diese Richtung gehen, wo diese Möglichkeiten möglich werden, oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, das hat viel mit den tiefen philosophischen Fragen auch zu tun und ist nicht denen entgegengesetzt, sondern eine Zugabe sozusagen, die heute unsere Zeit zu diesen Fragen hinzugibt. Und das wäre die Diskussionsgrundlage, die ich Ihnen geben wollte. Dankeschön. Ich finde das genau die entscheidende Frage, und Sie sprechen hier als EU-Politiker. Im Europäischen Parlament haben wir eine eigene Taskforce, um nur das zu diskutieren. Also wir hatten sie und wir werden sie wieder haben. Wo es darum geht, wenn heute die Daten, die Sie haben, trotz europäischer Datenschutzrichtlinie 2019, erneuert 21, verfeinert 23, wenn die trotzdem von amerikanischen und zum Teil auch großteils auch chinesischen Firmen, wie zum Beispiel über TikTok, über ByteDance, kontrolliert werden, ist es dann nicht die naheliegendste Lösung, dass wir das europäisch-politisch regeln? Ja. Ist das nicht besser? Oder genauer gesagt, ist das nicht das kleinere Übel? Aber Sie merken, dass hier auch eine Frage ausgeschlossen ist, nämlich wollen wir das überhaupt? Da entsteht quasi ein Parcours, der unausweichlich in eine KI-Gesellschaft führen muss, in diesem Fall staatlich geregelt. Die Frage ist, ob wir den Punkt der Nichtwiederkehr nicht schon längst überschritten haben. Schon die Tatsache, dass wir die Europäische Datenschutzrichtlinie 2019 hatten, wo gesagt wird, der Bürger ist der Eigentümer seiner Daten, nur wir können das nicht umsetzen, weil alles von chinesischen und amerikanischen Großfirmen kontrolliert wird bislang. Aber in Europa ist im Prinzip, wenn das umsetzbar wäre, der Bürger der Eigentümer seiner Daten, der kann selber entscheiden, ich kann sie verkaufen, ich kann sie zur Verfügung stellen, ich tue das nicht. Wenn wir das schon haben, heißt das doch, genauso wie Sie sagen, dass diese Gesellschaft schon existiert. Sonst müssten wir sie ja nicht regeln. Und was Sie sagen, ist ja nur die Fortsetzung davon, derselben Logik. Und die Fortsetzung wird darauf hinauslaufen, und das macht mir große Sorgen, muss ich ehrlich sagen, dass die jungen Abgeordneten heute fast quer durch die Bank, unabhängig von ihrem Herkunftsland, sagen, es wird diese KI-Gesellschaft kommen. Darüber brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren, als eine Art Determinismus. Es geht nur noch darum, ob sie jetzt irgendwo vergemeinschaftet wird oder nicht. Und diese Diskussion halte ich für unzureichend, weil hier eben sehr viele Fragen nach Folgen für unser Selbstverständnis, für das Selbstverständnis von Humanität und so weiter gar nicht mehr gestellt werden. Aber wir sind auf dem Weg in diese Richtung. Und Sie warten jetzt eine direkte Antwort auf meine Frage. Ich muss Ihnen sagen, ja, ich finde die europäische Datenschutzrichtlinie besser, als dass ich 100% amerikanischen Konzernen ausgeliefert bin. Wir haben Berechnungen und auch hier eine gute Nachricht. Es gibt gute Nachrichten. Ich muss mit guten Nachrichten operieren, damit sie nicht völlig zerstört nach Hause gehen. Also die gute Nachricht hier, ja, die gute Nachricht hier ist, dass wir tatsächlich Bestrebungen haben, diese Individualisierung, dieses Dateneigentum zu verwirklichen. Wir können heute, und wir haben einen Modellversuch jetzt, wir können heute über Blockchain-Technologie, also über dezentrale Abspeicherung von Daten, können wir Modelle einsetzen, wo Sie selber als Bürger die Kontrolle über alles übernehmen, was Sie zum Beispiel im Internet tun, wo Ihnen alle Bewegungen, die Sie tun, einschließlich die Benutzung von Internetseiten, selber gehören, wo das unter Ihrer Kontrolle ist, weil es nicht mehr auf anonyme Server abläuft oder in die Cloud, sondern auf Ihrer persönlichen Blockchain verbleibt. Und wenn das der Fall wäre, dann könnten Sie tatsächlich Handel treiben. Und wir haben heute die Berechnung, und die ist sehr konkret, ich bin hier als Politikwissenschaftler, sehr konkret, die Firmen, die mit ihren Daten heute operieren, und da haben Sie völlig recht, die gehören Ihnen gar nicht, weil Facebook und Google und die alle benutzen die für Werbezwecke, für Auswertungen, für eben Daten, höhere Daten aus Daten erzeugen, die machen mit ihren Daten im Schnitt von einem Europäer etwa $55.000 pro Jahr Gewinn oder zumindest, es gibt unterschiedliche Berechnungen, sagen wir mal vorsichtig, aber 60.000 Umsatz. Davon ist dann, wie Sie wissen, ungefähr ein Drittel bis etwas mehr in diesem Fall, weil die Datenwirtschaft effizienter ist. Sie können davon ausgehen, 35.000 sind Gewinn. Mit Ihren Daten. Und Sie können gar nichts machen, obwohl es die europäische Datenschutzrichtlinie gibt. Sollten Sie die selber auf Ihrem Blockchain verwalten können, und die Europäische Union arbeitet ernsthaft daran, das muss man sagen, das ist eine gute Nachricht, da werden wir wirklich dann vorne dran. Das wäre die Individualisierung des Dateneigentums für jeden europäischen Bürger. Und Sie würden sich entscheiden, auch nur einen Teil dieser Daten dann selber autonom zu verkaufen. Das heißt, Sie geben sie schon wieder Facebook oder Google, aber das ist dann ein Mikrovertrag, wie vorgesehen in der Europäischen Datenschutzrichtlinie, dann würden Sie im Schnitt als durchschnittlicher Europäer in unserem Kontext zwischen 8.000 und 15.000 Euro verdienen, nur dafür, dass Sie das tun, was Sie jetzt tun, nämlich Ihr Handy benutzen, Websites anschauen, weil es dann ein Mikrovertrag ist. Du bezahlst mich dafür, dass ich das benutze, dafür kriegst du meine Daten. Und es würde dann genauso sein, wie es heute ist. Sie machen Urlaub in Griechenland, und später, drei Monate später gehen Sie auf Ihren Yahoo-Account, auf Ihr E-Mail, und plötzlich ist auch daneben, willst du Urlaub in Griechenland machen, und es kommt genau das Hotel raus, du warst dort schon, willst du da wieder hin? Ist noch nicht sehr intelligent, aber es geht in Richtung. Das heißt, Ihre Daten werden gleich benutzt, nur Sie kriegen dafür 10.000, 12.000 Euro, und das wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was wäre die Folge? Und das haben wir auch, das sind konkrete politische Brechen. Was wäre die Folge? Die Folge wäre, dass diese großen Konzerne nicht mehr 60.000 mit ihren Daten machen, sondern eben 60.000 minus 12.000. Das heißt, die würden immer noch Ich war immer schlecht in der Schule mit Mathematik, aber ungefähr 48.000 mit ihren Daten machen. Das ist nicht schlecht. Und der einzige Unterschied, das haben wir genau berechnet, wäre, dass Jeff Bezos, der reichste Mann oder zweitreichste Mann der Welt, der genau durch diese Daten reich geworden ist und nicht durch den Güterversand, dass dieser arme Mensch statt ein Vermögen zu haben von 500 Milliarden nur noch 350 Milliarden Privatvermögen hätte. Und das halte ich für verkraftbar. Das heißt, es gibt auch positive Aspekte, die mit dieser KI-Revolution verbunden sein können, nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen über staatliche Regulierung. Nein, das würden sie eben nicht, sondern sie würden zwar die Social Media benutzen, die wären dann wahrscheinlich kostenpflichtig im Mikrobereich, wenn sie die Daten nicht hergeben. Also sie benutzen die Webseiten ja. Heute müssen sie, wenn sie eine Website anklicken, schon ihre Zustimmung geben, überall. Also das kennen Sie, dieses lästige, ich muss zustimmen. Das ist schon die Vorstufe zum Mikrovertrag, der dann automatisch laut europäischer Datenschutzrichtlinie, ist das ein Mikrovertrag, wenn Sie eine Website konsumieren. Nur Sie geben jetzt alles gratis her. In Zukunft würde das heißen, Sie werden auch dafür bezahlt, dass Sie diese Seite konsumieren, weil das die Aufmerksamkeitsökonomie steigert und damit auch die Reichweite der Information. Das heißt, das wäre dann wechselseitig. Aber Sie können sich auch entscheiden, ich mache das nicht, dann müssten Sie einen Mikrobetrag von 0,00001 Cent, das würde Ihnen dann abgezogen für die Benutzung einer Webseite zahlen und wahrscheinlich auch für Google. Beide Fragen halte ich für ganz wichtig. Also bei den Männern haben Sie vollkommen recht, das gilt übrigens auch für die Wählerschichten. Also ich habe erwähnt, dass AfD-Wähler wahrscheinlich sehr viel stärker in diese Richtung gehen. Die würden aber wahrscheinlich schlechter abschneiden als die Grünen, wenn es um das öffentliche Verhalten geht, zumindest soweit ich das beobachte. Also diese Widersprüche sind sicherlich gegeben. Was die Suchtfrage betrifft, ganz sicher. Also wenn Sie heute die chinesische Gesellschaft ansehen, dann haben Sie eine regelrechte Sucht nach Belohnungen und es entsteht ein Wettbewerb. Das wird dadurch gefördert, und das sollte ich noch dazu sagen, dass Sie das mit dem Kommerz verbinden. Also Sie können in China, wenn Sie sich sozusagen gut benehmen, ich habe auch einige Beispiele, die kann ich Ihnen gern dann überlassen. Junge Menschen bezahlen nur noch mit Gesichtserkennung. Das heißt, sie gehen hinein, sie haben einen relativ großen Kredit, wenn ihr Punktekonto stimmt, dann gehen sie hinein, nehmen sich, was sie wollen, halten ihr Gesicht hin, dann gehen sie nach Hause, sie sind glücklich, das ist super. Umso mehr, nein, nicht für mich ist es super, sondern die jungen Menschen mit 16, 17, die schon sehr früh vor der Reife in diese Belohnungsspirale, auch im Konsum, ja, im Konsumverhalten direkt reingezogen werden von der chinesischen Regierung, die finden das völlig normal und werden nicht nur süchtig nach Likes auf Facebook, in diesem Fall in anderen sozialen Medien, sondern die werden auch süchtig nach Belohnungen, weil die sich direkt auf ihr Konsumverhalten auswirken. Zum Beispiel auf die Kreditwürdigkeit seitens der staatlichen Banken. Und zwar direkt, ja, und zwar auf ihren Karriereweg, auf alles. Das heißt, ein guter Mensch zu sein, im chinesischen Sinn, Jinhua heißt ja die Mitte zwischen Ost und West, aber vor allem auch die Mitte zwischen Himmel und Erde. Das heißt, in der Balance zu stehen, das setzt geradezu Belohnungen voraus, wenn alle anderen das auch haben. Und da haben Sie vollkommen recht. Bei uns gibt es eine Sucht nach Anerkennung in sozialen Medien. China gibt es das auch, aber dort wird das direkt kombiniert mit dem sozialen Punktesystem, dass die eine ganz konkrete Vorteile. Sie haben ein neues Handy, weil sie sich gut benommen haben. Das macht einen Unterschied.
So, zwei Fragen haben wir noch, zwei Wortmeldungen. Ich muss alle, die jetzt nicht zu Wort gekommen sind, um Verzeihung bitten. Aber ihr habt ja gleich Gelegenheit, im Gespräch zu zweit noch das, was euch unter den Nägeln brennt, auszusprechen. Jürgen und Zwanke, bitte.
Also ich würde zuerst einmal sagen, die Neugründung der EU, wenn ich darauf ein Wort sagen darf, das steht schon im Raum. Also wie gesagt, es gibt heute nicht nur in den Staatsstuben, sondern auch im neuen Europäischen Parlament sehr viele, die sagen, wir müssen das neu ordnen. Und deswegen auch die Skepsis gegenüber einer Erweiterung der EU, die ich angesprochen hatte. Das ist keine heretische Frage, sondern das ist sogar vielleicht eine Überlebensfrage. Ob das eine Neugründung sein wird oder eine Reform, ist eine ganz andere Geschichte. Aber dass wir hier an einer Zerreißprobe stehen und dass dieser technologische Übergang bisherige Muster in Frage stellen wird, das ist ganz sicher. Und das sehen Sie übrigens auch an der Entwicklung des New Green Deal von der Leyen, der eine sehr problematische Wende genommen hat und wahrscheinlich durch das neue Parlament zumindest teilweise wieder rückgängig gemacht werden wird. Also das ist eine ganz zentrale Frage und die dürfen Sie sicherlich stellen, weil wir die als Europäer stellen müssen. Wie können wir dieses Ganze verbessern? Neugründen, wenn ich das sagen darf, rein technologisch, das ist, oder technokratisch, das ist schwierig, weil dann riskieren sie das ist nur auseinandernehmen, aber nicht mehr zusammensetzen. Wenn wir von einer fundamentalen Reform sprechen. Was ich tue, ist zunächst einmal Bewusstsein bilden. Ich versuche zu verstehen, was hier vorgeht. Und der zweite Punkt ist, und das ist das eigentliche Interesse, das ich habe, die Demokratisierung der Daten und die Durchsetzung der bisherigen Regulierungen, die wir schon haben. Wenn wir es schaffen, wirklich mit diesem neuen EU-Parlament das Dateneigentum der Bürger durchzusetzen, dann kann das tatsächlich etwas sein, was unsere Gesellschaft neu demokratisiert. Und zwar wirklich dem auch einen neuen Wert gibt. Wenn jeder von uns mit seinen Daten handeln kann und damit ein bedingungsloses, primordiales Grundeinkommen erwirtschaften würde, dann würde das sozusagen den gesamten Zusammenhang auch von Gesellschaft, von Umgang mit Technologie in Europa in einer beispielhaften Weise so darstellen, wie es die Chinesen eben genau nicht machen, wie es die Araber genau nicht machen, wie es die Amerikaner nie machen werden, schon aus Gewinngründen und aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur. Das heißt, das wäre schon ein großer Fortschritt. Ist das die Lösung für die Probleme, die Chris angesprochen hat? Das heißt, diese schleichende Ersetzung bisheriger Identitäten durch unbekannte technologische neutrale Einheiten ist es nicht. Also selbst wenn wir das bestmöglich regeln, bleiben die Fragen nach der Identität erhalten. Aber wir würden zumindest in der Demokratisierung dieser Technologien ein Stück weit vorangehen. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wie wird sich das dann weiterentwickeln? Das kann sich jederzeit dann wieder ändern. Ein hochintelligentes technisches System entwickelt autopoietische Fähigkeiten. Das heißt, das wandelt sich dann aus sich selbst heraus, hat schon Heidegger in der Technologiephilosophie angekündigt. Und wir müssen also sehr, sehr, sehr vorsichtig dann auch mit dem besten System umgehen. Aber ich setze meine Hoffnung auf die Weiterentwicklung europäischer Politiken und auf eine Bewusstseinsbildung. Und da muss ich sagen, wenn wir da nicht mehr Philosophie ins Europäische Parlament hineinbringen, wo ich in mehreren Kommissionen sehe, was da diskutiert wird, wenn wir da nicht eine tiefere Note hineinbringen und durchaus auch in Ihrem Sinne eine humanistische Note, eine Wiederbesinnung auf den Humanismus, der interessanterweise heute nur von französischen Fraktionen vertreten wird. Was ist mit dem Humanismus, wo Deutschland komplett schweigt und Italien? Nur die Franzosen. Nein, ich rede vom Europäischen Parlament, von den Parteifraktionen. Das sind die Franzosen die aktivsten, auch in der Nachfolge dieser Philosophie, Derrida, Lyotard, Christophe, Hélène Sixous. Da müssen wir viel mehr tun. Und da gebe ich Ihnen auch wiederum recht. Aber es gibt politische Bestrebungen, die auf Messerschneide stehen, weil natürlich China starke Wirtschaftsinteressen auch bei uns hat, zu starke, wie ich finde. Und hier, letztes Wort, wird die selektive Globalisierung greifen. Die kommenden Jahre werden nicht mehr eine Globalisierung vorantreiben, auch nicht nur zwei, die nebeneinander bestehen, die Demokratien gegen die Autokratien, sondern es wird eine selektive Globalisierung geben. Das heißt, ein demokratisches Land wie Deutschland arbeitet prioritär mit anderen Demokratien zusammen und nicht mehr mit einer Autokratie wie China. Also, dass Deutschland sich 100% abhängig gemacht hat im Absatzmarkt von China, ist ein Unding, weil das systemisch einfach komplett und auch philosophisch komplett inkompatibel ist. China ist keine humanistische Gesellschaft, war es auch nie, hat eine andere philosophische oder geistige Tradition. Und insofern wird die selektive Globalisierung hier die Welt kleiner machen, aber sie auch wieder sozusagen systemkompatibler machen. Und dann werden sich manche Dinge etwas entflechten und es wird eine Konkurrenz der besten Praktiken geben. Und das Einzige, was wir tun können als Europäer, ist nicht den anderen sagen, was das Beste ist, sondern wir können eine Gesellschaft machen, wo diese Technologien so eingebaut werden, dass das Land blüht, dass das einen Fortschritt bedeutet, dass die Menschen autonomer sind, dass sie reicher werden. Das reicht vollständig. Und dann können sich die anderen das anschauen und sagen, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut. Wenn sie es gut finden, können sie es nachmachen oder nicht. Aber dass wir als Europäer der Welt erklären, wie das am besten läuft, diese Zeit ist vorbei.
Jetzt muss ich doch noch eine Bemerkung machen. Im Anschluss an eine der letzten Folien, die du gezeigt hast, von den Herren in den weißen Gewändern, die religiöse Fragen mithilfe von KI beantwortet bekommen. Und da schoss mir natürlich als Humanistin der alten Schule Delphi durch den Sinn. Und ich finde, da hat man es sozusagen in aller wünschenswerten Prägnanz. Man hat eine KI-gesteuerte Welt und dahinter ein religiöses Mindset, das die Grundannahme vertritt, ich kann auf religiöse Fragen eindeutige Antworten bekommen.
Ja.
Und zwar nunmehr nicht mehr durch die religiöse Autorität, sondern durch die KI. Und wir haben auf der anderen Seite die humanistische Tradition, wo es ein Orakel gibt, das, wenn du nach einer religiösen Antwort suchst, der eine Frage stellt. Und dieses Orakel hat mal unsere europäische Kultur auf den Weg gebracht. Gerade die Unklarheit, die Ungewissheit in religiösen Fragen. Was mir bei der letzten Folie deutlich geworden ist, ist, dass es gibt den Elefanten im Raum. Der Elefant im Raum ist die Religion. Über die reden wir nicht. Und dies ist das alles entscheidende Thema. Denn was mit der KI passiert? Ein Belohnungssystem. Das ist doch mittelalterliche Theologie, nichts anderes. Nur, dass eben der allmächtige Gott durch die allwissende KI ersetzt wird.
Ja.
Harari hat das relativ klar beschrieben.
Ja, ist auch so.
Aber was dazugehört, und deswegen glaube ich, dass was hier gerade passiert, ist ein außerordentlicher zivilisatorischer Rückschritt. Und ja, was dazugehört, ist die totale Einebnung der ausdifferenzierten Gesellschaft. Wir tun jetzt plötzlich wieder so, wie schon mal im Mittelalter es war, als ob Recht, Politik, Wirtschaft und Moral alles durch eine Religion.
Vollkommen. Ich würde nicht sagen eine Religion, sondern einen Katechismus, würde ich als Katholik sagen.
Nenn es von mir aus einen Katechismus, aber der ist sozusagen, es steckt dahinter ein religiöses Mindset.
Ja. Ja.
Und dieses religiöse Mindset hat eben im Mittelalter dazu geführt, dass sich eine Denkweise komplett durchgesetzt hat, gerade indem eben moralische, rechtliche, wirtschaftliche und politische Kategorien alle durcheinander geworfen wurden und unter eine allmächtige religiöse Autorität gestellt wurden. Genau das Gleiche passiert wieder. Deswegen spielen die Muslime da alle mit, weil es eins zu eins in ihr religiöses Mindset passt. Und wir laufen auch Gefahr, damit zu spielen, weil wir dieses Mindset als westliche Welt geprägt von den abrahamitischen Religionen ebenfalls internalisiert haben.
Und die Chinesen auch, weil sie den Konfuzianismus haben. Das ist aber ein patriarchalisches...
Exakt. Ja. Und deswegen, weil gerade das Stichwort schon fiel, ich glaube bei dir, Heidegger hatte recht, als er sagte, nur noch ein Gott kann uns retten.
Ja.
Und die Aufgabe, vor der wir stehen, ist, diesen Gott zu denken.
Wer ist ein Gott?
Darüber reden wir beim nächsten Mal. So, jetzt haben wir erstmal einen großen Applaus für Roland.